Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Susanne Daubner.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Wenige Tage nach dem Impfstart in Deutschland ist eine Diskussion über mögliche Sonderrechte für Menschen mit Immunisierung entbrannt. Politiker aus SPD und Union sehen Regelungsbedarf, um Ungleichbehandlungen auszuschließen. Experten verweisen auch darauf, dass noch unklar sei, ob die Impfung nur die Krankheitssymptome stoppe oder ob sie auch Ansteckungen verhindere. Das Robert-Koch-Institut meldete heute 12.892 Neuinfektionen. Im Zusammenhang mit dem Virus starben weitere 852 Menschen.
Die Plakate hängen. Deutschland krempelt die Ärmel hoch, so heißt die Werbekampagne für die Corona-Impfung. Es ist die Anfangsphase und die Gruppe der Geimpften ist überschaubar. Doch schon steht die Frage im Raum, ob die Impfung zu Vorteilen und Privilegien führen darf. Das müsse verhindert werden, heißt es in Teilen der Regierungskoalition, wenn nötig gesetzlich.
Wir wollen keine Spaltung unserer Gesellschaft und zumindest zu dem Zeitpunkt, wo noch nicht einmal alle Bürgerinnen und Bürger die Chance haben, sich impfen lassen zu können und wenn jetzt noch nicht einmal feststeht, ob Geimpfte nicht doch ansteckend sein könnten, solange darf es keine Sonderrechte für geimpfte Personen geben.
Für manchen Restaurantbetreiber beispielsweise mag es verlockend klingen, endlich wieder Menschen im Laden. Die Impfung als Türöffner. Private Unternehmen könnten das aktuell durchaus so handhaben. Eine Ungleichbehandlung in der Privatwirtschaft zu verbieten, kein einfaches Unterfangen, sagen Juristen.
Generell dürfen private Unternehmen nicht gezwungen werden, mit bestimmten Personen Verträge abzuschließen. Das Gesetz verbietet lediglich Diskriminierungen, etwa wegen der ethnischen Herkunft oder des Geschlechts. Ob es aber auch eine Diskriminierung ist, jemand wegen des Impfstatus abzulehnen, das bezweifeln viele Juristen.
Zurück zu etwas mehr Normalität nach der Impfung. Eine Forderung, die lauter werden könnte, wenn der Anteil der Geimpften deutlich steigt. Die Union warnt vor einer verfrühten Debatte.
Aktuellen Handlungsbedarf sehe ich nicht, weil die Haltung des Staates durch die Gesetze klar geregelt ist. Im privaten Bereich sollten wir schon aus verfassungsrechtlichen Gründen sehr vorsichtig sein.
Auch vom Gastronomiebranchenverband DEHOGA heißt es heute, für diese Diskussion sei es viel zu früh.
In den meisten Bundesländern wird zunächst in Pflegeheimen und Kliniken geimpft. Doch die Vorbereitungen auf den Impfstart für weitere Risikogruppen laufen. Einen Überblick, wann und wie die Terminvergabe beginnt, finden Sie auf tagesschau.de. Bundesgesundheitsminister Spahn hat den Kliniken weitere finanzielle Hilfen in der Corona-Pandemie in Aussicht gestellt. Bund und Länder würden Anfang Januar darüber beraten, sagte der CDU-Politiker Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland. Krankenhausverbände hatten vor massiven wirtschaftlichen Problemen von Kliniken gewarnt. Auch die Bezahlung des Personals sei gefährdet. Wegen Corona fehlten vielen Krankenhäusern seit Monaten die Einnahmen aus dem Regelbetrieb.
Es ist eines der größten Krankenhäuser Brandenburgs, das Karl-Thiem-Klinikum in Cottbus, mit rund 1200 Betten. Doch die bleiben in diesem Jahr oft leer. Auch jetzt am Jahresende werden nur rund 400 Patienten behandelt. Fast alle Operationen fallen aus, das Personal wird zusammengezogen, alles für den Kampf gegen Corona. Das kostet das Krankenhaus Geld, viel Geld.
Für unser Haus bedeutet es, dass wir das erste Mal ein negatives Jahresergebnis schreiben werden in der Geschichte unseres Hauses.
In ganz Deutschland ging die Zahl der stationären Operationen laut einer neuen Studie zurück. Allein während der ersten Corona-Welle im Frühjahr im Schnitt um 41%. Den betroffenen Kliniken entgingen nach eigenen Angaben jeweils Einnahmen in Millionenhöhe.
So erwartet für dieses Jahr weniger als ein Drittel der Krankenhäuser noch ein positives Jahresergebnis. Nur noch jede fünfte Klinik in Deutschland beurteilt aktuell ihre wirtschaftliche Lage als gut.
Der Bund hat die Krankenhäuser bereits mit Rettungsschirmen unterstützt. Diese reichten aber nicht aus, kritisiert die Krankenhausgesellschaft heute.
Das führt irgendwann dazu, dass die Reserven aufgebraucht sind und wir dann eben im Zweifelsfall auch die Löhne und Gehälter, aber auch andere Rechnungen nicht mehr bezahlen können.
Der Bundesgesundheitsminister kündigt bereits Unterstützung an. Wir wollen und werden die Liquidität der Krankenhäuser in der Krise sichern. Darauf können sich die Beschäftigten verlassen, so Jens Spahn. Darauf hoffen viele Kliniken, denn trotz der gestarteten Corona-Impfkampagne werden auch die kommenden Monate für sie belastend sein.
Hunderte Milchbauern haben in Niedersachsen und weiteren Bundesländern Lager des Lebensmitteldiscounters Aldi blockiert. Sie befürchten, dass der Einzelhandelsriese die Preise für Butter stark absenken will und sehen ihre wirtschaftliche Existenz in Gefahr. Bundeslandwirtschaftsministerin Klöckner äußerte Verständnis für den Protest. Es gebe ein massives Machtungleichgewicht zwischen Erzeugern und dem Handel.
Die Gemüter sind erhitzt. Proteste der Landwirte, die sich alleingelassen fühlen von Politik und Einzelhandel.
Es geht um unsere Existenz, das ist tatsächlich so. Man kann nackten Mann nachher nicht mehr in die Tasche greifen.
Zu Hunderten haben sie deswegen seit der vergangenen Nacht mit ihren Traktoren viele Lager von Aldi blockiert.
Wir können nicht mehr, es ist Feierabend. Die Landwirte sind am Boden zerstört. Finanziell, moralisch geht nichts mehr.
Und da sei auch die Politik gefragt. Die Bundeslandwirtschaftsministerin versteht den Unmut und fordert Maßnahmen vom Handel. Wer gerne mit regionalen Produkten wirbt, der muss diese auch wertschätzen und dafür sorgen, dass unsere Bauernfamilien von der Produktion leben können. Aldi reagiert und will die Landwirte zukünftig stärken beim Absatz ihrer Waren. Aldi wird seine konventionelle und Bio-Frischmilch künftig nur noch aus heimischer deutscher Landwirtschaft beziehen. Aldi wird sich vermehrt für langfristige Verträge einsetzen, um deutschen Landwirten stärkere Planungssicherheit zu geben. Gestritten wird über den Preis der Butter. Aldi argumentiert, der würde nach Weihnachten jedes Jahr um rund 10 Cent pro Kilo sinken. Doch die Bauern rechnen jetzt mit 60 Cent weniger pro Kilo und fühlen sich der Marktmacht der großen Discounter und der Molkereien hilflos ausgeliefert. Beobachter befürchten, viele kleine Landwirte dürften den Preiskampf nicht überleben, an dem die Verbraucher eine Mitverantwortung hätten.
Man müsste den Konsumenten gegenüber protestieren, zumal es die besseren, wenn man so will, teureren, hochwertigeren Produkte ja gibt. Sie werden ja produziert und angeboten. Die Kunden kaufen sie halt nur nicht.
Die Landwirte wollen so lange weiter protestieren, bis eine Einigung erzielt werden kann, gemeinsam mit Einzelhandel und Politik.
Kurz vor dem Ende seiner Amtszeit droht US-Präsident Trump eine schwere politische Niederlage. Der Kongress könnte erstmals ein Veto von ihm kippen. Das von den Demokraten dominierte Repräsentantenhaus überstimmte bereits mit Hilfe von republikanischen Abgeordneten Trumps Einspruch gegen den Verteidigungshaushalt. Nun muss noch der Senat abstimmen. Trump hatte das Gesetzespaket zum Verteidigungsetat abgelehnt, weil es unter anderem seinen Plänen für einen Truppenabzug aus Deutschland und Afghanistan entgegensteht.
Zwischen den Feiertagen herrscht Hochbetrieb im US-Kongress. Gleich zweimal muss Präsident Trump im Repräsentantenhaus eine Niederlage einstecken. Die von Demokraten dominierte Kammer überstimmt sein Veto zum Verteidigungshaushalt mit der Hilfe von 109 Abgeordneten von Trumps Republikanern. Die zweite Schlappe, Trump will höhere Konjunkturhilfen von $2,000 pro Person. Eine Forderung, die die Demokraten unterstützen, der sich seine eigene Partei im Repräsentantenhaus aber verweigert. Zur Stunde wird im Senat über Trumps geforderte Nachbesserungen debattiert. Schon morgen könnte auch hier sein Veto zum Verteidigungshaushalt scheitern. Präsident Trump hat richtig bemerkt, dass der diesjährige Verteidigungshaushalt nicht alles beinhaltet, was wir Republikaner uns wünschen. Dennoch haben wir 59 Jahre in Folge unsere Differenzen beiseite gelegt und den Haushalt gemeinsam verabschiedet. Währenddessen wirft der künftige Präsident Biden der Trump-Regierung weitere Blockaden bei der Amtsübergabe vor. Wir brauchen vollen Einblick in die laufende Budgetplanung des Verteidigungsministeriums und anderer Behörden, um Verwirrung oder Nachholbedarf zu vermeiden, die unsere Gegner ausnutzen könnten. Gerade herrscht Gegenwind für den scheidenden Präsidenten. Mit Spannung wird erwartet, wie sich jetzt die Republikaner im Senat positionieren. Zum ersten Mal in Trumps Amtszeit könnten sie sich deutlich von ihm absetzen. 8 vorige Vetos hatten sie akzeptiert.
Bei einem Erdbeben in Kroatien sind mindestens 6 Menschen ums Leben gekommen und 20 verletzt worden. Das Nachbarland Slowenien schaltete vorsorglich ein Atomkraftwerk ab. Das Epizentrum des Bebens lag in der Kleinstadt Petrinja. Es hatte eine Stärke von 6,3. Auch in Österreich, Tschechien und Italien waren Erschütterungen zu spüren. Es war das zweite Beben in Kroatien innerhalb von 30 Stunden.
Aufbruch aus dem zerstörten Flüchtlingslager Lipa in Bosnien. Seit Weihnachten hatten dort etwa 1300 Geflüchtete ohne Obdach in Schnee und Eis ausgeharrt. Nun schickten die bosnischen Behörden Busse, um die Menschen in feste Quartiere im Landesinneren zu bringen. Die Region um Lipa grenzt an Kroatien. Viele Geflüchtete versuchen deshalb, von dort aus auf EU-Gebiet zu gelangen.
Er war eine prägende Figur der Modebranche. Der Designer Pierre Cardin ist im Alter von 98 Jahren bei Paris gestorben. Cardin vereinte Kreativität und Geschäftssinn. Er setzte früh auf einem Massenmarkt mit Mode von der Stange und ließ unter seinem Namen zahlreiche Lizenzprodukte vermarkten. Sein Label tauchte in Luxusläden und Discountern auf. In den 60er Jahren war er einer der Mitbegründer der futuristischen Mode, inspiriert von Science Fiction.
Er brachte die Zukunft auf den Laufsteg. Abgefahren, gewagt, unverwechselbar. Pierre Cardin, ein Mann, der seiner Zeit stets voraus war. Einer, der Mode für die Welt von morgen kreierte. Das ist eine futuristische Frau, so wie ich sie gerne in einer modernen Stadt sehen würde. Die gibt es so aber leider noch nicht. Inspiriert von Fortschritt und Raumfahrt, revolutionierte Pierre Cardin in den 60er und 70er Jahren die Mode. Als Sohn eines Weinhändlers 1922 in Italien geboren, wuchs er in Frankreich auf. Nach dem Zweiten Weltkrieg ging er als Modezeichner nach Paris. Nach einer kurzen, prägenden Zeit bei Dior eröffnete er mit nicht mal 30 Jahren sein eigenes Modehaus. Wie kaum ein anderer verband Cardin Kunst und Geschäft. Er war der erste Designer, der Mode für Kaufhausketten entwarf. Unter seinem Namen vermarktete er weltweit unzählige Produkte wie Gläser oder Möbel. Das sorgte für Kritik, machte ihn aber zu einem der reichsten Männer Frankreichs. Ob es den Menschen gefällt oder nicht, ist nicht unbedingt die Frage. Wir müssen anders sein, damit man auch ohne den Namen zu wissen erkennt, das ist von Pierre Cardin und das ist von jemand anderem. Bis zuletzt arbeitete Cardin an neuen Entwürfen. Noch im Februar dieses Jahres hatte er eine neue Kollektion vorgestellt.
Erfolg für die deutschen Skispringer. Karl Geiger hat den Auftakt der Vierschanzentournee in Oberstdorf gewonnen. Er setzte sich gegen den Polen Kamil Stoch durch, der nach negativen Corona-Tests seines Teams doch noch antreten durfte.
Es ist wie ein Wintermärchen. Karl Geiger, der Oberstdorfer, fliegt wie aus dem Nichts aus seiner Corona-Pause. Sprünge wie Paukenschläge. Der 27-Jährige gewinnt sein Heimspiel.
Es ist eine besondere Situation und ich bin trotzdem einfach überwältigt. Also echt Wahnsinn.
Der Druck ist groß, denn jeder weiß, man kann die Tournee in Oberstdorf nicht gewinnen. Aber ein Fehltritt und alles kann schon vorbei sein. So heißt es und so sieht es auch für Markus Eisenbichler aus. Bei Rückenwind springt er schwach und fällt weit zurück. Platz 27 nach dem ersten Durchgang. Der Tourneetraum schon geplatzt? Der Bayer muss sich sputen und sorgt dann mit viel Wut im Bauch für Erstaunliches. 142 Meter, so weit wie kein anderer. Es reicht noch für Platz 5.
Alles gut und im zweiten habe ich nochmal angegriffen. Natürlich ist Gott sei Dank aufgegangen. Karl hat gewonnen, also wir können eigentlich mal glücklich sein.
Glücklich auch die Polen. Das Beten offenbar erhört. Nach dem Corona-Test-Chaos und dem zwischenzeitlichen Ausschluss dürfen sie doch starten. Und wie? Kamil Stoch fliegt bis auf Platz 2. Dritter wird der Norweger Marius Lindvik. Oberstdorf geschafft. Jetzt kann Karl Geiger der erste Deutsche werden, der nach 19 Jahren die Tournee gewinnt.
Fußball-Bundesligist FSV Mainz 05 hat sich von Trainer Jan-Moritz Lichte getrennt. Der 40-Jährige wurde gestern Abend nach weniger als 3 Monaten im Amt freigestellt. Zugleich gab der abstiegsbedrohte Verein die Rückkehr von Ex-Manager Christian Heidel als Sportvorstand und Ex-Trainer Martin Schmidt als Sportdirektor an. Das Training wird übergangsweise Jan Sievert, Chef des Nachwuchsleistungszentrums, übernehmen. Und nun die Wettervorhersage für morgen, Mittwoch, den 30. Dezember.
Ein Tief erstreckt sich über weite Teile Europas. Im Bergland ist es winterlich, im Flachland nasskalt. In der Nacht im Norden häufiger Regen oder Schneeregen, auch sonst hier und da Regen oder Schnee. Die Schneefallgrenze liegt zwischen 300 und 500 Metern, Vorsicht wegen Glätte. Am Tag regnet es vor allem in Schleswig-Holstein, sonst Wolken, etwas Sonne, hier unter Regen oder Schnee. Im Osten und Südosten ist es länger freundlich. In der Nacht plus 4 bis minus 8 Grad, am Tag 0 Grad in der Oberpfalz und 7 Grad auf den Nordseeinseln. Am Donnerstag in der Westhälfte gebietsweise Schnee, in den Niederungen eher Regen oder Schneeregen. Im Osten und Südosten freundlicher. Ähnlich verläuft der Freitag. Am Samstag ist es neben Wolken- und Nebelfeldern teilweise sonnig. Im Süden und Südosten schneit es gebietsweise.
Um 23.25 Uhr hat Pina Atalay diese Tagesthemen für Sie. Warum hakt es zum Corona-Impfstart mit der Terminvergabe? Und hat Deutschland beim Impfstoff schlecht vorgesorgt? Fragen an Bundesgesundheitsminister Spahn. Außerdem Jahresklimabilanz, der deutsche Wald trocknet aus. Ich wünsche Ihnen einen guten Abend.